Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Willkommen zum Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Stefanie Burgmeier, das Pferdchen, ist als Geschäftsführerin der Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH für das Wissensportal springerprofessional.de verantwortlich. Zuvor hat sie mehr als 20 Jahre als Finanzjournalistin gearbeitet, unter anderem für die Wirtschaftswoche, die Financial Times Deutschland und das Anlegermagazin Börse Online. Ihr Anlagemotto: In der Ruhe liegt die Kraft. Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage: Sei mutig.
Herzlich willkommen zum 51. Geldtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Es gibt ja ein sehr deutsches Sprichwort, was heißt: Über Geld spricht man nicht. Und leider wird das noch vielfach so gehandhabt. Ein Fehler, den wir heute ausbügeln wollen. Finanzbildung wird immer wichtiger, vor allen Dingen für die junge Generation. Wer früh versteht, wie Geld funktioniert, hat im Leben enorme Vorteile. Deshalb sprechen wir heute über Finanzbildung für Kinder und Jugendliche. Mit ganz praktischen Tipps für Eltern und Kinder, aber auch für Lehrer und Politiker. Ralf, warum sollten Kinder schon früh etwas über Geld lernen?
Ganz einfach. Geld ist im Alltag gegenwärtig, aber in der Schule kommt es bisher kaum vor. Wenn Kinder aber früh lernen, dass Geld begrenzt ist, dass man damit Ziele erreicht, aber eben auch Fehler machen kann, dann wachsen sie viel bewusster auf. Wer das nicht lernt, der stolpert später oft in Schuldenfallen oder lebt eben von Monat zu Monat. Stefanie, wie sieht es denn mit der Finanzbildung bei Kindern und Jugendlichen aus?
Ich fürchte, da sieht es noch schlechter aus als bei der Bildung allgemein. Es gibt so Umfragen und danach sagen 80% der Jugendlichen, dass sie kaum etwas in der Schule über Finanzen gelernt haben. 92% hätten aber gern mehr gelernt und wünschen sich mehr Finanzthemen im Unterricht. 86% sogar ein eigenes Schulfach. Im Moment ist Finanzbildung nicht flächendeckend im Lehrplan verankert. Es hängt sehr stark vom Engagement des einzelnen Lehrers oder der einzelnen Lehrerin ab. Dabei sind Schulen ein sehr wichtiger Ort für die Finanzbildung. Das sehen jeden Jugendliche so, und zwar noch vor Banken und auch noch vor den eigenen Eltern. Die Nachfrage ist also da, es fehlt aber das Angebot. Ralf, wie sieht das denn in anderen europäischen Ländern aus?
Da habe ich mich mal, wie man so sagt, schlau gemacht, und das Ergebnis ist meist besser. Deutschland war das letzte G20-Land ohne nationale Finanzbildungsstrategie, aber immerhin, die Politik ist jetzt aufgewacht und man könnte sagen, besser spät als nie, denn seit 2023 gibt es die Initiative Finanzielle Bildung der Bundesregierung mit dem Ziel, Chancengerechtigkeit, Teilhabe, finanzielle Selbstbestimmung für alle Altersgruppen. Also das sind wieder so Buzzwords, die offenbar immer mit drinstehen müssen. Aber erstmal finde ich es gut, dass von der Bundesregierung jetzt so eine Initiative ausgeht. Stefanie, Bildung ist Sache der Länder, ja, nicht des Bundes. Nutzt denn da überhaupt eine Initiative des Bundes etwas?
Ja, natürlich ist Schule oder Bildung Ländersache, aber die Bundesregierung kann natürlich Impulse geben. Sie kann zum Beispiel Empfehlungen aussprechen, sie kann Studien- und Strategiepapiere erstellen oder erstellen lassen. Oder sie kann auch Qualitätsstandards für Finanzbildungsangebote definieren und Lehrmaterialien und Plattformen bereitstellen, die die Länder dann freiwillig nutzen können. Die Initiative kann Kooperationsprojekte mit einzelnen Bundesländern oder Schulträgern fördern, Pilotprojekte starten, die später dann in Länderhoheit übernommen werden, und auch übergreifende Fortbildungsangebote für Lehrer anbieten. Ralf, warum ist denn das Thema Finanzbildung eigentlich attraktiv für die Schule?
Also ich finde das super attraktiv, weil es sich so unendlich auffächern lässt. Es ist nah am Leben der Schüler. Es ist nicht nur zum Thema Tücken des Handyvertrags etwas zu sagen. Und Finanzbildung ist einfach ein spannendes Querschnittsthema, wenn man es richtig aufzieht. Das finde ich aber relativ einfach zu machen. Also Finanzbildung kannst du in der Mathematik einsetzen. Das macht Mathematik greifbar und sogar nützlich. Viele Begriffe sind auf Englisch. Das reicht also auch in dieses Fach rein und auch in die Sozial- und Gesellschaftskunde und sogar kann man es in der Geschichte ja einsetzen. Man kann den Zinseszinseffekt bildhaft erklären, man kann Börsenspiele einbauen, man kann über Bitcoin als Privatgeld diskutieren im Unterricht und was das bedeutet, also ist eher vielleicht ein Oberstufenthema, und auch, warum man dem Staat beim Thema Geld auf die Finger schauen sollte. All das bietet enorm viel Potenzial auch für spannende, vielleicht sogar heiße Diskussionen unter Schülern. Und deswegen glaube ich, das ist ein tolles Querschnittsthema und Fach. Aber Stefanie, beginnen wir jetzt mal mit dem Klassiker. Ab welchem Alter ist wie viel Taschengeld denn sinnvoll?
Also ich glaube, dass man schon im Grundschulalter beginnen sollte. Vielleicht mit kleinen Beträgen, 2 bis 3 Euro in der Woche. Wichtig ist, dass die Kinder regelmäßig einen festen Betrag bekommen. Dann können sie sich nämlich merken, das ist mein Budget, was ich zur Verfügung habe. Und sie können auch gleich noch die Erfahrung machen, wenn ich dieses Geld, diese 3 Euro gleich alle ausgebe, in Süßigkeiten oder Eis investiere, dann ist es weg. Und das ist ein Lernmoment, den man aus keinem Buch sich holen kann. Das ist die Erfahrung. Und das ist wichtig. Ralf, würdest du das Taschengeld an Bedingungen knüpfen?
Nee, würde ich nicht. Also Taschengeld ist tatsächlich ein gewisses, wie soll ich sagen, Lerngeld. Es ist kein Belohnungssystem, auch wenn es oft so gehandhabt wird, leider. Dann verknüpfen Kinder Geld mit Leistung oder Druck. Das ist hier aber nicht das Ziel. Andererseits, wenn ich einen Zusatzjob mache, wie beispielsweise Rasenmähen, dann kann das separat entlohnt werden. Und das simuliert ja auch sowas wie einen Lohn für Arbeit oder, wie man hier so gerne sagt, dass sich Leistung lohnt. Und dann finde ich das gerechtfertigt. Stefanie, wie bringt man Kindern denn wiederum das Sparen bei? Da haben sich ja immer die Sparkassen besonders hervorgetan, auch früher in der Schule. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Ja, natürlich kenne ich das noch. Ich erinnere mich auch noch an die anderen Behältnisse, die man da so angeboten bekam, bis hin zum Elefanten von der Dresdner Bank, die es ja heute gar nicht mehr gibt. Also von daher, ich erinnere mich da noch gut dran. Und das Tolle dabei ist, wenn man so ein Behältnis hat, ob es nur ein Sparschwein ist, ein Elefant oder ein Glas, dann sieht man, wie das schwerer wird. Und in einem Glas sieht man auch, wie die Münzen wachsen. Und da kann man eben für sich sehen, dass das Geld mehr wird und dass es sich lohnt, eben da was reinzustecken. Noch besser wäre es natürlich, wenn man gleich das Geld in 3 Töpfe einteilen würde. Nämlich einen Teil, den man zum Ausnehmen nimmt für sein Eis oder mein Buch, was man unbedingt haben möchte. Einen fürs Teilen mit anderen zum Spenden und einen ganz wichtigen Topf für Sparen. Also da geht man eben nicht dran, sondern das wird liegen gelassen und vielleicht dann am Weltspartag eingezahlt. Später kann man das Ganze natürlich, wenn die Kinder älter werden, auch digitalisieren. Dann gibt es kein Geld mehr in das Schweinchen, sondern dann gibt es das Geld direkt aufs Konto. Ralf, du hast ja jede Menge Erfahrung, da du mehrere Kinder hast. Wie hast du denn deinen Kindern den Zinseszins erklärt?
Also ich arbeite ja immer sehr gern mit Sprachbildern. Das habe ich auch hier genutzt. Ich habe das so verpackt, du rollst eben einen kleinen Schneeball den Berg runter und je länger der rollt, desto mehr Schnee bleibt kleben. Am Anfang ist der Ball also klein und bald wird er riesig. So baut man ja auch einen Schneemann. Und so funktioniert eben auch der Zinseszins. Je länger du dein Geld liegen lässt, desto größer wird die Summe. Und das ist eigentlich eine schöne Erfahrung. Ich denke, mit dem Schneeball kann man sich das dann auch sehr gut und konkret vorstellen.
Ja, und man kann das Bild noch weiter treiben. Wenn man Pech hat, schmilzt es irgendwann. Aber schöne Idee mit dem Schneeball.
Ja, wenn man es der Sonne aussetzt.
Genau, wenn man es der Sonne aussetzt.
Das heißt dann Inflation, genau.
Ja,
ja, Stefanie, welche Risiken lauern denn gerade jetzt für Jugendliche? Wir sind ja jetzt eher noch in dem frühen Kindesalter sozusagen. Aber bei den Jugendlichen, was kommt da?
Ja, da ist natürlich die Inflation ein Teil, der jeden betrifft, die Jugendlichen speziell. Die lassen sich gerne durch Handyverträge locken, durch Abos auf dem Handy, durch Ratenkäufe, durch In-App-Käufe in den verschiedenen Social Medias oder Spielen. Und das sind häufig ja nur ganz, ganz kleine Beträge, aber am Ende summiert sich das. Und hier ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen erkennen, was sind wirklich ihre Wünsche und was sind ihre Bedürfnisse. Also für sich abzuklären, brauche ich das wirklich oder will ich es nur, weil es alle anderen in der Klasse gerade auch haben. Und wichtig auch, dabei zu lernen, dass man für seine Ausgaben Verantwortung übernimmt. Das heißt, gegebenenfalls kann ich ja einen Nebenjob annehmen, wenn ich Geld brauche, dann muss man aber auch diesen Nebenjob erfüllen. Keinesfalls sollten immer die Eltern als erstes einspringen. Sie können natürlich raten, aber sie sollten nicht gleich immer das Portemonnaie zücken. Ralf, reicht das, was man sozusagen in der Familie lernt und das, was in der Schule geboten wird?
Nee, leider nicht, Stefanie. Überhaupt nicht. Es gibt da ja sowas wie Projekte, Planspielbörse, hat der eine oder andere schon mal gehört, aber das ist alles sehr punktuell. Eltern, finde ich, sollten das Thema nicht outsourcen. Die sollten das aktiv übernehmen. Natürlich braucht man dafür auch eine gewisse eigene Kenntnis. Die, hoffe ich, haben die meisten Eltern oder zumindest viele Eltern. Und es gibt ja auch tolle Apps und es gibt YouTube-Kanäle, die da ganz spielerisch Wissen vermitteln. Das kann man zusammen mit den Kindern sich mal anschauen. Die Zeit sollte man dann dafür aufbringen, vielleicht mal statt irgendeinen unsinnigen Film am Abend zu gucken, dann mal sowas. Und wichtig ist eben, dass man die Kinder dabei begleitet und das mit ihnen zusammen dann auch kritisch reflektiert. Also dieses drüber reden ist ganz, ganz wichtig. Stefanie, wie können Eltern das Thema praktisch einbauen? Hast du da eine Vorstellung?
Ja, ich denke, wenn man zum Beispiel zusammen einkaufen geht, dann kann man dem Kind erklären, warum man die Preise vergleicht. Oder überhaupt, dass es Unterschiede in den Preisen gibt, dass nicht alle Produkte in allen Läden genau das gleiche kosten. Man kann über den Urlaub gemeinsam nachdenken und dann überlegen, wie viel gibt man für welche Aktivität aus, dass eben alle was davon haben. Und dann lernt das Kind eben auch, dass das Budget endlich ist und sich nicht ständig vermehren lässt. Und natürlich gibt es Spiele wie Monopoly, das sind ja echte Klassiker. Auch könnte man dem Kind selber schon Verantwortung übergeben und sagen, du planst mal den nächsten Sonntagsausflug, wie viel Geld brauchen wir denn da? Oder gibt ein bestimmtes Budget vor, damit das Kind sich in einem Rahmen bewegen kann. All das sind so spielerische Elemente, um den Umgang zu lernen. Weil über das Geld reden heißt ja nicht nur, die Münzen eben im Sparschwein zu sammeln oder in drei Sparschweinchen zu sammeln. Finanzbildung heißt ja auch, zu verstehen, welche Stellschrauben ich im Leben habe, um mir mit Geld Sicherheit und Freiheit aufzubauen. Welche Stellschrauben habe ich denn?
Da sagst du was Wichtiges. Also Sparen per se ist wichtig, weil es, und das werden wir nochmal drauf kommen, mit dem Zinseszinseffekt viel zu tun hat. Aber das reicht alleine eben nicht. Wer Geld nur aufs Konto legt, der verliert bei Inflation möglicherweise sogar Kaufkraft. Wir haben gerade so eine Phase. Und das heißt eben, er kann sich von Jahr zu Jahr immer weniger für denselben Betrag kaufen. Ja, und jetzt, Stefanie, wie kann man dem denn entgegenwirken?
Ja, indem man eben das Geld nicht im Sparschwein oder auf einem Girokonto liegen lässt, sondern indem ich investiere. Das heißt, ich lasse das Geld für mich arbeiten. Zum Beispiel über einen ETF-Sparplan. Hier gibt es nicht nur Zinsen, sondern langfristig fast immer auch eine positive Wertentwicklung. Dabei beteilige ich mich ja direkt an Unternehmen oder indirekt Unternehmen, die am Markt tätig sind oder an den Märkten tätig sind. Und ich selbst wäre so ein bisschen zum Unternehmer. Und je früher ich damit anfange, desto stärker wächst mein Vermögen. Das kann man Jugendlichen und Kindern, glaube ich, sehr gut klar machen. Oma und Opa oder Tanten und Onkel können einen ETF-Sparplan im Namen des Kindes starten, jeden Monat einen kleinen Betrag, zum Beispiel in einen weltweiten ETF einzahlen. Und wenn das Kind dann älter wird, ihm das auch regelmäßig zeigen, was da passiert. Also wie viel eingezahlt worden ist, wie sich das entwickelt hat und was dann wahrscheinlich zum 18. Geburtstag oder so zur Verfügung steht. Und wenn man nur 10 Euro im Monat einzahlt ab der Geburt, dann kommen bis zum 18. Geburtstag schon ganz ordentliche Summen zusammen. Das hängt natürlich immer von der Börsenentwicklung ab, aber so 3.000 bis 5.000 Euro sind da schon drin. Wenn das Kind Teenager ist, kann man es auch anregen, nicht mehr selber nur sein Geld in die Sparschweinchen zu werfen, sondern vielleicht selber einen ETF-Sparplan aufzusetzen, vielleicht mit einer anderen Region, die das Kind besonders interessiert. Auch das geht heutzutage ja schon mit Kleinstbeträgen. Und dieses könnte dann aus Geldgeschenken zum Beispiel zum Geburtstag oder zu Weihnachten gespeist werden. Ralf, das ist der eine Teil, sozusagen an das Wertpapiersparen heranzuführen. Daneben gehören ja auch Kenntnisse über Versicherungen zur Finanzbildung. Was ist da für junge Leute besonders wichtig?
Versicherungen sind sozusagen dein Sicherheitsnetz. Also stell dir vor, du kletterst am Berg, ohne Seil geht das nicht. Ja? Oder sollte man es jedenfalls nicht tun, es sei denn, du bist Freeclimber. Und eine Haftpflicht schützt dich eben, wenn du jemandem anderen einen Schaden zufügst. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung wird wichtig, wenn du mal nicht mehr arbeiten kannst, durch was auch immer im Leben. Und die Lektion heißt eben, es geht nicht nur darum, Geld zu vermehren, sondern auch es zu schützen. Stefanie, wie ist das denn mit der Altersvorsorge? Noch so ein wichtiger Punkt. Mit 18 ist die Rente ja noch wahnsinnig weit entfernt.
Ja, also ehrlich gestanden habe ich mich in dem Alter damit auch nur schwer beschäftigen können. Eigentlich so richtig gestartet habe ich mit 30. Heute bin ich aber heilfroh, dass ich zumindest dann mal angefangen habe, denn Zeit ist Geld. Jeder Tag, den du später beginnst, dich um deine eigene finanzielle Zukunft zu kümmern, ist ein verlorener Tag, zumindest für die Finanzen. Du kannst ihn nicht mehr aufholen. Wenn du mit 20 anfängst, kleine Beiträge oder Beträge zurückzulegen, hast du am Ende ein Vielfaches davon, als wenn du erst mit 40 anfängst. Man kauft sich also mit frühem Start Freiheit im Alter, vielleicht früher in Rente, vielleicht weniger Stress, vielleicht die Möglichkeit, Träume zu leben. Wichtig ist es, Produkte mit guten Renditen zu finden, den Kapitalmarkt zu nutzen und nicht das Geld auf dem Tagesgeldkonto verrotten zu lassen. Aber ich bin da guten Mutes, weil viele junge Leute interessieren sich mittlerweile für börsengehandelte Produkte. Ralf, warum sollten junge Leute das Wort Hebel frühzeitig in ihren Wortschatz aufnehmen?
Also erstmal muss ich dir sagen, wenn ich jetzt noch 18 wäre, hätte es mich echt mitgenommen. Also Hebel, ja, das klingt technisch, ist aber im Grunde einfach. Mit Wissen und mit Planung kann ich mit wenig Einsatz viel bewegen. Beispiel, ich investiere regelmäßig, sagen wir mal, 50 Euro im Monat. Klingt auch noch nicht furchtbar viel, aber über 40 Jahre mit diesem Zinseszins- oder Renditeeffekt werden daraus 70.000, 80.000 oder mehr. Der Hebel ist also die Zeit. Und ein anderer Hebel, das sind steuerliche Vorteile, etwa bei betrieblicher Altersvorsorge oder Aktiengewinne. Wer das früh versteht, diese Mechanismen, der macht mehr aus seinem Geld. Stefanie, und damit eben auch aus seiner Zukunft, aus seiner Freiheit, aus seiner Unabhängigkeit. Ne? Stefanie, was müssen junge Leute denn wissen, wenn sie am Kapitalmarkt aktiv werden?
Ja, sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass am Kapitalmarkt Schwankungen ganz normal sind. Dass eben der Betrag, den man eingezahlt hat, dass der auch mal weniger werden kann und nicht permanent steigt. Da sie aber jung sind, haben sie große Chancen, dass diese Rückschläge super geglättet werden und wieder aufgeholt werden. Und deshalb nicht bei Rückschlägen, einem Crash oder so in Panik verfallen, sondern weiter investieren. Ralf, das Wort wozu sollte am Anfang jeder Finanzbildung stehen. Warum?
Vielleicht versuche ich es mal so. Es gibt ja das schon, ja, zugegeben, etwas abgegriffene Gleichnis, frei nach de Saint-Exupéry. Du musst die Sehnsucht nach dem Meer wecken, wenn du jemanden bewegen willst, ein Schiff zu bauen. Das sollten sich aber auch Eltern und Lehrer hinter die Ohren schreiben. Am Ende geht es nicht ums Geld selbst, sondern um das, was man damit erreicht. Eben Sicherheit im Alltag, Freiheit in der Lebensgestaltung, ich hatte es gerade schon genannt, Spielräume für Wünsche, Urlaub, Träume, was auch immer. Finanzbildung heißt, diese Möglichkeiten zu kennen und bewusst zu nutzen. Stefanie, warum nimmt sich die Politik des Themas nicht mehr an?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte jetzt nicht Parteienschelte betreiben, aber ich habe mehrere Interviews mit SPD-Bundesfinanzministern geführt und ich habe am Schluss immer nach der persönlichen Einstellung zur Geldanlage gefragt. Und dabei kam raus, dass diese Herren alle Fonds und Aktien gemieden haben. Es waren leider nur Herren. Und wenn jemand überhaupt keine persönliche Erfahrung an der Börse, an den Kapitalmärkten hat, dann sieht er schnell die Finanzmärkte als Zockerbuden an und erkennt die ihren Vorteile nicht. Und deshalb muss ich sagen, bin ich heilfroh, dass wir jetzt einen Bundeskanzler haben, der wirklich keine Berührungsängste mit den Kapitalmärkten hat. der sozusagen klarer denken kann und klarer die Vorteile herausstellen kann. Ralf, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, was würdest du als Quintessenz Politikern, Lehrern, Eltern, aber vor allen Dingen Jugendlichen mitgeben wollen?
Also das sind 5 Punkte, die ich gerne mitgeben würde. Der erste ist, Geld ist endlich und man muss es einteilen. Der zweite heißt, Zinseszins wirkt nur, wenn man früh anfängt. Und Zeit ist der größte Hebel. Mein dritter Punkt heißt, Schulden können gefährlich sein, vor allem die kleinen, die sich summieren. Und deshalb, vor dem Investieren sollte man möglichst schuldenfrei sein. Mein vierter Punkt heißt, Sparen ist wichtig, aber investieren am Kapitalmarkt, das macht wirklich den Unterschied. Und fünftens, da sind wir quasi wieder am Anfang, über Geld reden ist kein Tabu, sondern eine Kompetenz. Ja, und wo wir schon jetzt über den Abschluss reden, Stefanie, was ist denn dein Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen?
Ja, ich möchte das Thema, was wir in unserem Jubiläums-Podcast aufgegriffen haben, nochmal verstärken. Und zwar würde ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne einen aktiven ETF ans Herz legen. Und zwar den Frankfurter UCITS ETF Modern Value. Dieser wurde bereits 2022 aufgelegt. Er investiert in 12 Aktien, die aus dem weltweiten Anlageuniversum nach mehreren Filtern ausgewählt werden. Und in den vergangenen 3 Jahren, also so lange gibt es diesen ETF schon, schaffte er als einer der ersten aktiven ETFs in Deutschland einen jährlichen Zuwachs von 15%. Also das ist ziemlich ordentlich. Und trotz der nur 25 Werte, was für einen ETF ja relativ wenig sind, hat er sich bislang robust gegen allzu starke Schwankungen gezeigt. Ralf, was wäre deine Empfehlung?
Zunächst nochmal zur Klarstellung, Stefanie. Ich habe es nicht verstanden. Du hast einmal gesagt 12 Werte und einmal 25. So habe ich es zumindest verstanden. Sind es 12
oder 25? Also dann habe ich mich natürlich verhaspelt mal wieder. Es sind 25 Werte.
Okay, ja. Gut.
Sorry.
Alles klar.
Danke für die Nachfrage, damit wir hier auch das Richtige an unsere Hörer
genau,
und
könnte ja auch jemand anders auffallen und der fragt sich
ja,
das gleiche
nein,
nicht
es
in
sind
dem
25,
Moment.
Ja.
Alles klar, okay. Also ich empfehle diesmal, so wie du, einen Indexfonds, nur einen anderen, nämlich einen auf die Biotech-Branche. Und zwar ist das der Global X Genomics und Biotechnology ETF. Den habe ich auch aus unserem Brief Fuchs Kapitalanlagen rausgefischt. Und hat dazu gefunden, der streut Risiken in einer durchaus riskanten Branche. Und das dafür sollte man ja auf jeden Fall auch ETF nutzen. Etwas, was man schnell lernen sollte, Risiken eben möglichst zu streuen, keine Klumpenrisiken zu haben, vor allen Dingen, wenn man sich nicht top auskennt. Und dieser börsengehandelte Indexfonds, der konzentriert sich eben auf Unternehmen, die in den Bereichen Genomik, Genbearbeitung, genetische Diagnostik und Biotechnologie tätig sind. Also wem das jetzt nicht unheimlich ist, der kann sich über diesen ETF da in der Branche umtun.
Ja, das war's schon wieder mit dem 51. Geld-Podcast. Beim nächsten Mal wollen wir uns über künstliche Intelligenz unterhalten, allerdings als Anlagethema. Bis dahin schauen Sie gerne mal auf fuchsbriefe.de.
Ja, da haben wir auch einiges schon zu KI gemacht. Also wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen will, der kann da einiges finden.
Und auf springerprofessional.de finden Sie auch vieles für den Background von KI und natürlich auch passende Literatur zur Geldanlage. Für heute verabschieden sich Stefanie das Pferdchen und
Ralf der Fuchs.
Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.